Die einzigen, die, das sage ich jetzt mal ganz provokant, die noch so frei im Kopf sind, dass man noch etwas ändern kann, sind die Künstler. Alle anderen haben ja so ihre, da geht es ja irgendwann nicht mehr weiter. Deswegen, also, deswegen ist mir ja die Kunst auch so wichtig, dass man also sieht, das geht hier nicht darum, mir irgendwelche Bildchen zu malen, die Aug und Herz erfreuen oder so, sondern es geht hier ganz real darum, mit dieser Kunst, mit dieser Kreativität, die Welt von morgen zu schaffen und zu gestalten.
Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Hamburger Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Die Kunst kann helfen, die Welt von morgen zu gestalten. Das sagt Galerist Sigi Sander, der ehemalige Assistent von Josef Beuys, dem Ausnahmekünstler und Visionär. Der Kunstprofessor wollte ja eine bessere Welt schaffen. Beuys entwickelte die Idee vom erweiterten Kunstbegriff. Und noch ein Satz von Beuys ist unvergessen: Jeder Mensch ein Künstler. Zu Beginn erzählt Sigi Sander einiges über die Finanzen von Beuys und über die Preise auf dem Kunstmarkt damals und heute. Hallo, Sigi Sander. Wie ist denn dieser Markt überhaupt? Ist das noch möglich? Bekommt man solche Stücke noch? Wie ist der Markt? Wie hoch wird ein Beuys heute gehandelt?
Ja, das ist jetzt natürlich immer eine Frage des Ansatzes im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Künstlern, wie also Polke oder Gerd Richter oder Uecker oder Mack oder Pine, wird er fast noch zu günstig gehandelt. Andererseits haben wir natürlich heute gerade im Kunstbereich Preise, die fast aberwitzig sind. Das muss man ja auch sagen. Also wo selbst ein Gerd Richter, der also noch erlebt wie Bilder, die ursprünglich mal, also ich habe gestern, ich glaube, den allerersten Katalog von Richter und Polke in der Hand gehabt, in einer kleinen Galerie in Hannover. Da haben so Bilder, die heute, ich sag mal, unschätzbar sind, Millionen, Millionen, Millionen wert sind, die haben damals irgendwie 1800 Mark gekostet. Und die Leute haben sich nur an den Kopf gefasst und haben gesagt, also im Leben würde ich nicht so ein Ding kaufen hier, so ein abgemaltes Ding aus einer Zeitung oder sonst was. Deswegen, es ist einerseits, es ist eine gewisse Form von Wertschätzung, aber andererseits ist es eben dann auch so, dass, jetzt habe ich leider vergessen, wer es gesagt hat, der hohe Preis oft dazu führt, dass man sich die Arbeiten eigentlich gar nicht mehr genau anguckt, sondern einfach nur noch vor Ehrfurcht erstarrt und sich mit der Frage beschäftigt, warum ist das so teuer und ist das wert und so weiter und so weiter, anstatt sich einfach mal mit der Arbeit selber zu beschäftigen, was viel mehr Gewinn bringen würde und was in meinen Augen viel wertvoller wäre.
Wie ist denn heute, wenn wir über diesen Marktwert sprechen von Werken von Josef Beuys? Also zum einen, man bekommt sie noch, die kleineren Stücke?
Ich lebe ja davon. Also
Ja.
ich meine, wie gesagt, sie liegen nicht auf der Straße, aber wenn man so ein bisschen länger im Geschäft ist wie ich, dann also wie gesagt, ich lebe davon, zum großen Teil davon, dass ich Arbeiten von Beuys kaufe und verkaufe oder weitervermittle und dann meine Provision kriege. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Beuys ein wahnsinnig fleißiger Mensch war. Und man sich heute fragt, wann hat er das denn alles gemacht, wann hat er das alles signiert, wann hat er das alles produziert. Also es ist schon, das muss man wirklich sagen, also der hat sich da ganz stark verbrannt und hat also wirklich ein wahnsinniges Œuvre hinterlassen.
Kann man sagen, wo, wenn wir von dem Œuvre reden, kann man sagen, wo heute das Hauptwerk steht oder zu finden ist? Ich meine, hat die Familie Museen, Galerien, wo ist denn das heute zu finden?
Also die Familie sicherlich nicht, weil das war ja das Problem von Eva Beuys, von seiner Witwe, dass der Beuys eigentlich alles, was irgendwie zu verkaufen war, zu Lebzeiten verkauft hat, weil er einfach so viele Projekte an den Hacken hatte, also nicht zuletzt 7000 Eichen in Kassel, die ihn einfach nur ein wahnsinniges Geld gekostet haben. Und das war eben, wie gesagt, das war dann die Sorge von Eva Beuys, als Beuys gestorben ist, dass eigentlich bei der Familie gar nichts vorhanden ist. Da war natürlich ein Atelier voll mit irgendwelchen Teilen, aber solange die noch nicht zusammengebaut sind oder solange da noch nicht Josef Beuys drunter steht, ist es halt nur erstmal Rohmaterial. Also wo die Arbeiten heute sind, die sind natürlich heute auf der ganzen Welt verteilt und da hat der Beuys schon zu Lebzeiten dafür gesorgt, dass er so regelrechte Depots angelegt hat. Ne? Also hat einfach zugesehen, das ist jemand so für Zeichnungen, das ist jemand für Multiples, das ist jemand für die größeren Sachen und so weiter und so weiter. Das ist hier museal, das muss dahin und dahin. Und zu Lebzeiten ist es ja auch so, dass der Beuys also oftmals dann, sagen wir mal zum Beispiel Hessische Landesmuseum in Darmstadt, diese großen Installationen da ist der Beuys auch immer wieder hingefahren und hat Ergänzung vorgenommen. Also oft so, dass manchmal erst auch später gemerkt haben, dass er da noch was dazugestellt hat. Und er hat sich da sicherlich auch einen Spaß draus gemacht. Aber das hat da schon irgendwie so, ja, mit so einer gewissen Raffinesse dafür gesorgt, dass seine Sachen zumindest mal in dem Kulturbereich, der damals so zur Verfügung stand, dass sie da auch untergebracht wurden.
Und ansonsten lese ich, dass er in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr viel präsentiert wird. Also da gibt es offenbar eine Reihe von Ausstellungshäusern, Instituten und Museen, die haben durchaus Teile des Werkes bei sich und können das präsentieren. Ja,
ja, ich denke mal, also es wird heute kaum ein Museum für moderne Kunst in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Europa geben, die nicht Arbeiten von Beuys haben, in welcher Form auch immer. Und ich weiß eben dann auch von Sammlern, die ihre Sammlung dann zum Beispiel an Museen in Asien verkauft haben oder verschenkt haben oder wie auch immer. Also das weitet sich immer weiter aus. Also ich denke mal, ein Museum, das heute also für zeitgenössische Kunst steht weltweit, da sollte schon irgendwo so ein, zwei gute Arbeiten von Beuys präsent sein.
Du hast jetzt eben angesprochen, ja, den sozusagen den Zeitpunkt, den Todesfall Josef Beuys. Wie war es denn damals, als Josef Beuys quasi nichts der Familie hinterlassen hat? Was hat die Familie gemacht oder wie geht es der Familie heute?
Ja, da kann ich natürlich jetzt wenig zu sagen. Also ich habe ja zu dem Zeitpunkt, habe ich an dem Projekt 7000 Eichen mitgearbeitet und wir waren ja quasi auch, also dieses Projekt war ja etwas, das dem Beuys sehr, sehr viel Geld gekostet hat und wo er sich auch, ja, alle möglichen und unmöglichen Sachen ausgedacht hat, um Geld für dieses Projekt 7000 Eichen zusammenzukriegen. Er hatte dann eben seiner Familie kurz vor dem Tod auch noch, also ich habe ja gesagt, die wohnten recht beengt am Drakeplatz für viele, viele Jahrzehnte. Und zum Schluss hat er dann um die Ecke herum in der Wildenbruchstraße ein schönes Haus gekauft für die Familie. Also wo auch immer gesagt hat, das ist das Haus von Eva und den Kindern. Und dieses Haus musste dann von Grund auf renoviert werden, saniert werden, was weiß ich. Das hat einfach ein Irrsinnsgeld verschlungen.
Es gibt so Begriffe, die immer wieder im Zusammenhang auftauchen mit Josef Beuys. Ich gebe dir jetzt einen Begriff und bitte dich einfach, das mal dazu was zu sagen. Also es gibt diesen Begriff erweiterter Kunstbegriff. Der ist ja quasi geprägt von Josef Beuys, dieser Begriff. Den liest man immer wieder. Was bedeutet das aus deiner Sicht?
Ja, da müssen wir natürlich weiter ausholen. Ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass der Beuys eigentlich als junger Mann vorhatte, in den Naturwissenschaften zu arbeiten. Und dass er dann aber irgendwie davon abgekommen ist, weil er gesehen hat, wenn ich Naturwissenschaften studiere, muss ich mich immer weiter spezialisieren. Also ich bin also dann also nicht mehr der Naturwissenschaftler, sondern ich bin dann der Physiker, der Chemiker, der was weiß ich, der sich aber dann wieder einen ganz, 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 ganz speziellen Bereich raussucht. Und da muss ich versuchen, in diesem kleinen Segment muss ich versuchen, irgendwo der große Meister zu sein. Und das war was, was den Beuys überhaupt nicht interessiert hat, sondern den Beuys hat das große Ganze interessiert. Und dann kam er dann auf die Kunst und hat natürlich da was Ähnliches festgestellt. Dass eigentlich da auch die Forderung war, du musst dich reduzieren, du musst eine Marke sein, du musst was Originelles schaffen, man muss sofort erkennen, das hier ist ein Picasso, das ist ein was weiß ich und so. Und auch und das war auch was ihn natürlich so nicht interessiert hat. Aber es gibt noch einen anderen Ansatz. Also der Beuys hat natürlich auch deshalb den Bereich der Kunst gewählt, weil da einfach die größten Möglichkeiten, die größten Freiheiten herrschten. Aber auch natürlich jetzt kommen wir natürlich schon in einen Bereich, wo man aufpassen muss, dass die Leute nicht glauben, man redet jetzt über Esoterik oder so, aber wo es auch natürlich im Materiellen nicht endet, sondern wo man auch ins Spirituelle reingeht oder wo man... Also die Kunst ist ja einfach auch ein Bereich, wo man sich etwas ausdenkt und es dann auch eigentlich relativ schnell umsetzen kann. Na, das ist ja das, wo, sagen wir mal, wie kleine Kinder arbeiten, die ja also, wenn die malen, die haben ja alle noch nicht so diese Barrieren im Kopf, die dann die Erwachsenen haben, wo man sagt, ja, eine Sonne muss aber gelb sein, wieso malst du diese jetzt blau oder grün oder rot oder was weiß ich, sondern in der Kunst hat man ja zunächst mal die allergrößte Freiheit. Und da kann man erstmal alles machen, aber es ist auch so, dass aus der Kunst heraus, also aus dem Kreativen, aus dem Schöpferischen, das ist ja fast etwas Gottgleiches, dass man da eigentlich alles Neue produziert, im Materiellen, aber auch im Geistigen. Und da war dem, sagen wir mal, da gibt's jetzt so verschiedene Ansätze, wo man kann es jetzt kunsthistorisch sehen, dass also durch die Fluxusbewegung, die ja dann in den 60er Jahren aufkam, so Stichwort George McJonas, dass also auch die verschiedenen Künstlerbereiche untereinander gemerkt haben, ach, ist doch langweilig, wenn wir jetzt nur mit Musikern uns austauschen oder wenn wir uns nur mit Bildhauern austauschen, lass uns doch einfach mal also eine Ausstellung machen, wo dann auch Musiker agieren, also Stockhausen und Peik, der ja ursprünglich dann aus dem Musikbereich kam und. Die haben sich dann zusammengefunden zu Veranstaltungen, zu Festivals, wo dann eben die unterschiedlichsten künstlerischen Fakultäten zusammenkamen und Musik gemacht haben, Performance gemacht haben. Und. Und dann war eigentlich nur der nächste logische Schritt, dass man gesagt hat, ja, es soll aber nicht alles nur so auf der Leinwand kleben bleiben, sondern das, was wir jetzt hier quasi kreiert haben, das gehört ins Leben, das muss umgesetzt werden in die Welt. Die Erkenntnisse, die wir jetzt hier gewonnen haben in der Kunst, die müssen umgesetzt werden ganz real in die Welt. Das ist natürlich jetzt ein großer Brocken, den jetzt mal so mal eben so, ne? Aber erweiterter Kunstbegriff bedeutet, dass man als Künstler eigentlich alle Bereiche des menschlichen Lebens neu gestaltet. Und da sind wir ja, ne, da sind wir ja heute mittendrin. Dass wir irgendwo sehen, also mit denen, die einzigen, die, das sage ich jetzt mal ganz provokant, die noch so frei im Kopf sind, dass man noch etwas ändern kann, sind die Künstler. Alle anderen haben ja so ihre, geht's ja irgendwann nicht mehr weiter. Deswegen ist mir ja die Kunst auch so wichtig, dass man also sieht, das geht hier nicht darum, mir irgendwelche Bildchen zu malen, die Aug und Herz erfreuen oder so, sondern es geht hier ganz real darum, mit dieser Kunst, mit dieser Kreativität, die Welt von morgen zu schaffen und zu gestalten. Und das ist eben, wie gesagt, das, so jetzt etwas, sagen wir mal, salopp und etwas verkürzt gesagt, der erweiterte Kunstbegriff ist.
Wo wir bei den Begriffen sind. Es gibt einen weiteren Begriff, der einem auffällt, den man immer wieder liest, das ist eben diese soziale Plastik. Ja. Ist auch für viele bis heute, auch für Kunsthistoriker, nicht weit bis rätselhaft, lese ich. Aber was hat es auf sich mit diesem Begriff der sozialen
Klasse? Ja, das ist ja dann quasi, was der erweiterte Kunstbegriff schafft. Ne, dass er dann am letzten Endes dann diese soziale Plastik schafft. Also dass man sich die verschiedenen Bereiche vornimmt, sei es jetzt Schulen oder was weiß ich, den Rechtsbereich, den Wirtschaftsbereich, und dass man nun sagt, also wie müssen diese Bereiche dem Menschen entsprechend gestaltet werden. Ne? Also wie muss in Zukunft gewirtschaftet werden, dass wir hier in Einklang leben mit der Natur und trotzdem die Bedürfnisse aller Menschen befriedigt werden? Wie muss der Rechtsbereich aussehen? Also der Bildungsbereich, darf ein Staat oder darf eine Religion so einfach irgendwie das Monopol auf Bildung haben? Oder muss der Schulbereich nicht frei sein, der Bildungsbereich? Also das sind alles, ne? Und ja, wie man dann im Grunde genommen, also soziale Plastik heißt einfach natürlich, wie gestalten wir unsere Gesellschaft? Ne? Wie gestalten wir den Bereich, in dem wir leben? Also ich sage das jetzt alles mal so ganz verkürzt, man könnte da jetzt auch natürlich den ganzen Abend über so ein Thema reden, aber im Grunde genommen sind es erstmal ganz einfache Sachen. Na, mit dem erweiterten Kunstbegriff schaffen wir uns die Welt, wie wir sie brauchen. Und das ist dann die soziale Plastik, die wir da geschaffen haben.
Und dazu gibt es dann schon so Gedanken in Richtung Humanismus, also eine bessere Welt schaffen, richtig?
Ja, also das klingt immer so moralisch, sondern man muss einfach man muss es einfach radikal denken. Man muss jetzt also wirklich, also ich sag jetzt mal ein dummes Beispiel. Also immer, es wird immer dieser Begriff mit dem Wirtschaftswachstum. Es wird immer, wir brauchen Wirtschaftswachstum. Es wird immer so getan, als wenn dieses Wirtschaftswachstum gleich ein Synonym dafür ist, wow, uns geht es gut und wir und so weiter. Gleichzeitig sind wir aber in einer Situation, wo gesagt wird, wir hier in Deutschland verbrauchen so viel Ressourcen, als wenn wir drei Erden hätten. Also wir verbrauchen also dreimal so viel, wie eigentlich da ist. Das heißt also, das führt natürlich diese Forderung nach einem Wirtschaftswachstum schon ad absurdum. Und man muss natürlich gucken, ja, wie kriegen wir das wieder hin, dass wir eigentlich nur so viel verbrauchen, wie überhaupt da ist. Also wir haben uns irgendwie angewöhnt, in der Form zu leben. Es gibt ja diesen Spruch, live now, pay later, der sich eigentlich mehr so aufs Kreditwesen bezieht, aber wo wir natürlich auch heute schon quasi die Tomaten essen, die eigentlich erst in zwei oder drei Generationen gegessen werden sollten. Na, diese verrückte Situation haben wir ja. Deswegen geht es jetzt hier nicht darum, irgendwie so, ja, in so einem, im romantischen Sinne so irgendwas zu machen, sondern einfach so, dass man sagt, was ist das Notwendige, was getan werden muss? Und das ist dann einfach, ja, wie gesagt, also dass man sich die Frage stellt, wollen wir Wirtschaftswachstum um jeden Preis, damit einige wenige da irgendwo immer reicher werden, und oder wollen wir einfach dafür sorgen, dass alle Menschen irgendwo ihre Bedürfnisse befriedigen, wie auch immer die aussehen, oder ihre Bedürfnisse befriedigen können, wie immer die auch aussehen. Wie gesagt, ich kann ja jetzt immer nur Sachen so anreißen, sonst...
Ja, okay. Ja. Wir kommen zu einem dritten, sehr bekannten Satz, einem berühmten Zitat. Das heißt, da sagt Josef Beuys, jeder Mensch ein Künstler. Was heißt es genau? Kann jeder malen, bildhauen? Ist jeder Mensch ein Künstler? Wie genau muss man das verstehen, diesen Satz?
Ja. Herr Beuys hat ja wirklich die Gabe gehabt, also auch weil er natürlich Bildhauer war, also Professor für monumentale Bildhauerei, dass er wirklich in der Lage war, so die dicksten Brocken so zack, 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 zack in so ganz prägnante, ja, das sind ja im Grunde genommen auch Skulpturen, Plastiken darzustellen. Und da gibt es ja ganz viele Sätze von ihm. Der bekannteste ist vielleicht eben jeder Mensch ein Künstler, der darauf zielt, eigentlich, dass in jedem Menschen, also die Kreativität oder die Fähigkeiten, die individuellen Fähigkeiten, die in jedem Menschen schlummern, überhaupt erstmal zu wecken und dann auch zu fördern. Das, also es ist ja das große Missverständnis, dass Künstler gleichgesetzt wird mit so einem Menschen, der so in so einer Spitzwegmanier da so sitzt mit Pinsel und Farbkasten und dann irgendwelche Bildchen malt oder irgendwelche Bastelarbeiten macht. Das ist damit natürlich gar nicht gemeint, sondern in dem Falle ist Künstler im, auch im Sinne also von künden gemeint, also ein Künstler ist jemand, der etwas zu verkünden hat, aber das, was er zu verkünden hat, das muss sich erstmal in ihm selber entwickeln. Und wenn er das dann gefunden hat, wenn er also diese seine ureigene künstlerische Form gefunden hat, dann kann er das natürlich der Welt verkünden und ist damit dann ein Künstler. Das Wunderbare beim Beuys ist ja, dass der Beuys es verstanden hat, so mit diesen Paradoxien zu arbeiten. Also zum Beispiel, das ist von ihm, neben diesem bekannten Spruch, jeder Mensch ein Künstler, gibt's so Sätze wie, jeder Griff muss sitzen. Na, gleichzeitig gibt's aber auch von ihm den Satz, der Fehler ist der größte Lehrer. Na, erstmal denkt man, ja, das ist doch ein Widerspruch. Also entweder muss jeder Griff sitzen, ne, oder der Fehler ist der größte Lehrer. Ne. Das sind scheinbar zwei gegensätzliche Sachen, aber wenn man sich darauf einlässt, dann wird man irgendwie feststellen, dass sowohl das eine richtig ist, als auch das andere richtig ist. Ne. Und da sind ja beim, sagen wir mal, da sind wir auch so ein bisschen drin, ja, in, also diese Denkweise, diese ganzheitliche Denkweise beim Beuys, die sehr, sehr wichtig ist. Da muss man sich erstmal darauf einlassen. Also, dass es hier nicht darum geht, irgendwo ein schönes Bildchen zu malen oder sonst wie, sondern dass es letztendlich darum geht, die Welt und die Zukunft von morgen zu gestalten. Das ist eigentlich immer so das große Hauptziel. Da kann man jemand sagen, oh Gott, mein, das ist alles ein bisschen hochgegriffen oder diese ganzen Geschichten, also hat er es nun geschafft oder hat er es nicht geschafft? Natürlich schafft man alles das, was, wenn man sich viel vornimmt, schafft man natürlich nur einen Bruchteil von dem. Das geht ja jedem von uns so. Wenn ich überlege, was ich mir alles vorgenommen habe in diesem Leben und wo ich jetzt schon absehen kann mit meinen Mitte 60, dass ich froh sein kann, wenn ich davon ein ganz, ganz kleines Teil noch schaffe in dieser kurzen Zeit, die einem da vielleicht noch bleibt. Das ist ja bei jedem so.
Ich komme noch einmal zu diesem Satz. Jeder Mensch ein Künstler. Wie ist das zu verstehen? Ist jeder Mensch tatsächlich ein guter Maler, ein guter Künstler, Bildhauer? So ist es doch nicht ganz gemeint.
Nein, es ist, wie gesagt, es ist ja einmal, also einmal kann man darüber reden, dass der Beuys sich ja dafür eingesetzt hat, dass jeder Mensch, der meinte, er müsste Künstler im traditionellen Sinne werden, sage ich jetzt mal. Also sich an einer Akademie bewerben, aufgenommen werden, in eine Klasse aufgenommen werden und so weiter und so weiter. Dass jeder Mensch die Chance haben muss, das machen zu können. Da hat er sich ja an der Akademie, an der Düsseldorfer Akademie, an der er war, ganz vehement für eingesetzt. Und hat sich gegen dieses sogenannte Mappenverfahren, das sowieso sehr zweifelhaft ist, gewendet und hat gesagt, anhand dieser Mappen kann man nicht sehen, ob jemand wirklich dazu geeignet ist, ein Künstler zu werden. Sondern jeder Mensch soll erstmal die Gelegenheit haben, zwei Probesemester zu machen und dann sehen wir mal. Ja, vielleicht ist es auch nur ein Traum oder sonst wie. Und das war das, was er eben dann in der Akademie versucht hat zu realisieren. Dass er gesagt hat, jeder, der meint, er müsste ein Künstler durchaus im traditionellen Sinne sein, dem muss man erstmal die Gelegenheit dazu geben. Dem muss man die Freiheit geben, die Gelegenheit geben. Und dann kommt er mal 2 Semester zu uns. Und dann werden wir mal gucken, ob der in der Lage ist, eine Nase zu malen, ob der in der Lage ist, Blumenkohl zu malen, ob der in der Lage ist, was weiß ich. Und wenn ja, hat er Glück gehabt. Wenn nicht, müssen wir ihm irgendwie klar machen, vielleicht liegen deine Fähigkeiten woanders. Und das ist ja eben auch das, was viele Leute, die beim Beuys studiert haben oder im Umfeld von Beuys gelebt haben, dass sie durch ihn gelernt haben, wo ihre ureigenen Fähigkeiten eigentlich sind. Und das ist oftmals so, dass die dann natürlich keine Künstler im traditionellen Sinne geworden sind, sondern Ärzte, Förster, Köche, ich weiß nicht was, also die allerverschiedensten Berufe. Und dass die sich natürlich, wenn sie das entsprechende Selbstbewusstsein haben, sich dann auch da selbstverständlich als Künstler fühlen. Und so ist es natürlich auch gemeint. Also erstmal bei jedem Menschen zu finden, wo ist das spezielle Ureigene, das diesen Menschen hier ausmacht, oder was ist, sagen wir mal, seine Aufgabe auf dieser Welt oder wie immer man das jetzt sehen will.
Dieser eine Satz, jeder Mensch ein Künstler, wohl oft missverstanden und heute mal richtig gut erklärt von Sigi Sander. Ebenso wie die Idee vom erweiterten Kunstbegriff. Auf meinem Blog hamburgarts.de findet ihr Fotos und Texte zu Joseph Beuys. Schaut doch mal rein.